Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich danke ich der UAMIA für die Einladung zum heutigen Abend, Ihnen allen aber für das große Interesse in der beginnenden Adventszeit, Vorweihnachtszeit, einen Abend zu widmen der Nachdenklichkeit darüber, wer wir als Menschen eigentlich sind und was wir tun in diesen Tagen. Sie kommen zu Urania kaum anders, als indem Sie den Weihnachtsmarkt passieren. Und Sie erleben all die Brechungen, die Freude der Kinder, die Kälte der Verkäufer, die Unruhe zwischen den Ständen. Und Sie werden inne eines Kontrastes, wie er Ärger kaum sein könnte. Das alles führt sich zurück, nicht auf Väterchen Frost, sondern auf Christus. Aber was ist das? Eigentlich sollten diese Tage der Verinnerlichung dienen, der Stille, des reifenden Friedens, auch des wechselseitigen Denkens aneinander, des Vorbereitens von Geschenken, die dem einen und dem anderen sagen, dass man ihn betrachtet in seiner eigenen Existenz als ein Geschenk vom Himmel. Aber das alles wäre leise, ganz anders als es ist. Was wären diese Tage ohne religiösen Hintergrund? Genau das, was die Nachrichten erklären werden. Die Erwartungen des Einzelhandels beim Umsatz am ersten Adventssonntag waren rückläufig im Verhältnis zum Vorjahr und man erwartet, dass künftig doch die Binnennachfrage noch belebt wird. Die Deutschen sparen zu viel, sie sollten mehr ausgeben. Wir haben ein Weihnachten, das sich rein ökonomisch verrechnet und nichts weiter ist als eine Vermarktung, die den Menschen verbraucht als Produzenten und Konsumenten. Bleibt überhaupt mehr von uns in unserer Gesellschaft, gäbe es die Religion nicht. Wir müssen heute Abend etwas Erstaunliches, vielleicht Unmögliches versuchen. Nämlich von der Sache Jesu oder Christi so zu reden, dass sie jeden Menschen betrifft, einfach weil er ein Mensch ist. Das auch nur anzukündigen ist für die Vielzahl der öffentlichen Besucher eines Weihnachtsmarktes, fast abschreckend. Reine Frömmelei, ein bloßer Überbau, irgendeine Ideologie, die man sich auch noch gibt. Ein Weihrauch ummänteltes Etwas, das mit der Realität kaum was zu tun hat. Dennoch, wir können am Beispiel des Abends heute vom Weihnachtsmarkt kommen zu Urania, verdeutlichen, warum es Religion geben muss, um unserer selbst willen. Denn außerhalb der Religion wären wir nichts anderes als ein verbrauchbarer Gegenstand des Marktes, des wirtschaftsorientierten Kapitalismus und der organisierten Ausbeutung in großer Form im internationalen Konkurrenzvergleich zum Kampf um die Wahrung des Industriestandortes Deutschlands. Dass wir mehr sind als Menschen, müssen wir schon ganz privat entdecken. Das wird nicht in der Zeitung stehen, kein Regierungsprogramm ausmachen. Das ist etwas, das wir zwischen Personen finden, für uns selber. Buchstäblich, der liegt uns ein anderer am Herzen. Wir denken an ihn, wir fühlen mit ihm. Und das ist nicht zum Ausverkauf. Das ist immer jenseits aller Wertkalkulation, die man in Geldform verrechnen könnte. Das ist etwas, das geschenkhaft uns ins Leben gegeben wird, buchstäblich gratis. Und deshalb machen wir in diesen Tagen einander Geschenke. Eigentlich. Um daran zu erinnern, dass unser ganzes Dasein nicht verdient ist, nicht abgeleistet wird, sondern etwas, das sich findet als ein wunderschönes Glück, weil es sein darf, überhaupt nicht muss. Der ganze Pomp und Lichterglanz will im Grunde nur hinleuchten auf diese eine Erkenntnis und Wahrheit. Wir leben unverdientermaßen gratis, umsonst, ohne dass wir dazu im Wesentlichen beigetragen hätten. Wenn sich daraus irgendeine Folgerung ergibt, dann allenfalls die, dass diejenigen, die sich relativ in Wohlstand und Glück befindlich wären, eine Ausgleichsleistung zu erbringen hätten, denen, die wesentlich unglücklicher und außerhalb des Wohlstands befindlich sind. Teilen miteinander wäre eine Selbstverständlichkeit aus diesem Wissen heraus. Es gibt einen anderen Grund, der noch viel tiefer geht und auch an das, was mit der Botschaft Jesu einmal gemeint hat vor 2000 Jahren, ob das innigste zu tun hat. Das ist das Wissen, mit dem wir im Grunde unsere Kinder schon in das Leben begleiten. Natürlich haben Eltern an ihren Jungen, an ihr Mädchen bestimmte Erwartungen. Sie möchten, dass aus den Kindern etwas wird. Und was aus ihnen werden soll, fügt sich ein in die Vorstellungen, die die Eltern mitbringen. Nie wird ein Vater, eine Mutter das Kind so bedingungslos lieb haben, wie es der Theorie nach gefordert wäre. Und dennoch ist diese Erinnerung daran. Es ist möglich, dass ein Junge, dass ein Mädchen etwas wirklich falsch macht. Und man spürt, das ist jetzt nicht einfach nur passiert, sondern es geht tiefer. Da findet etwas statt, das wie ein Rätsel ist. Und plötzlich mag die Mutter, mag der Vater, dass man darauf nicht mehr reagieren kann, wie es sonst wäre. Sonst würde man es einfach wegkommandieren. Jetzt nimm dich zusammen, pass auf und achte doch mal und streng dich an. Plötzlich merkt man, dass man auf etwas stößt, das sich so nicht wegzensieren lässt. Man kann es nicht vom Tisch drücken. In der Seele dieses Kindes muss sich etwas abspielen, das man erst einmal begreifen muss. Was ist das eigentlich? Und es ergibt sich etwas ganz Überraschendes. Ein Kind kann etwas gründlich falsch machen. Nach den Wertungen der Moral sogar etwas Böses tun. Aber in Frage gestellt dadurch werden sich sehen der Vater und die Mutter. Denn sie müssen sich fragen, was mit dem Kind los ist. Die Moral selber ist nicht hilfreich, sondern die menschliche Beziehung müsste so weit geklärt werden, dass das Kind wieder im Rahmen dessen, was moralisch erwartet wird, entsprechend sich verhalten kann. So etwas ist menschlich selbstverständlich. Ein Kind kommt nicht auf die Welt, um nach strenger moralischer Norm das Gute zu tun und bestrafenswert zu sein im Falle, dass es das Böse täte. Im Hintergrund davon weiß jede Mutter, jeder Vater, dass Erziehung eines Kindes darin besteht, ihn allen zu versichern, dass der Junge, das Mädchen gemocht werden, geliebt werden. Und man wird sogar das, was negativ auffällt, wie einen Hilferuf begreifen, sich mehr noch um den Betreffenden zu kümmern, sich für ihn zu engagieren, bei ihm zu sein. Wir könnten philosophisch sogar diese einfache pädagogische Wahrheit vertiefen. Vor 230 Jahren meinte Immanuel Kant, es lasse sich der Glaube an Gott mit philosophischen Argumenten nicht beweisen, naturwissenschaftlich in keiner Form darbieten. Dennoch vermeinte der aufklärerische Philosoph, es gäbe subjektiv eine unerlässliche Bedingung, an Gott zu glauben, weil nur so Moralität lebbar wäre, das Sittengesetz seine Erfüllbarkeit erhielte. Wir müssten an Gerechtigkeit glauben, um gegen alle Widersprüche und Widerstände Gerechtigkeit als unbedingten Wert in die Erfahrungswelt zu tragen. Die Welt ist ungerecht, wir aber können der Gerechtigkeit nur folgen, wenn wir an sie unbedingt glauben, und zwar an ihre Erfüllbarkeit. Das setzt voraus, dass wir ins Unendliche die Erwartungen setzen. Der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele, an die Freiheit des Willens und an ein höchstes Gut ging Immanuel Kant als Bedingungen der Erfüllbarkeit des Sittengesetzes aus seinen Reflexionen hervor. Das alles beweist vielleicht gar nichts, objektiv, aber es ist subjektiv unerlässlich, um Mensch zu sein. Diese Inhalte als real zu setzen. Wenn wir Kant bis dahin zustimmen wollten, müssten wir, um die Sache Jesu zu begreifen, noch einen Schritt weitergehen. Wir müssten erklären, dass alle Moral und daraus abgeleitet das gesamte Rechtssystem der staatlichen Jurisprudenz nicht anders kann, als das menschliche Verhalten einzuteilen, wie bei einem Kind, nach Gut und Böse. Und die betreffende Person, die das eine oder das andere tut, haftbar zu machen für ihre in Freiheit erfolgten Entscheidungen. Also nach Lohn und Strafe Gerechtigkeit zu üben. Das Erstaunliche ist in der eben schon genannten pädagogischen Evidenz gelegen. Einem Kind bereits genügt es nicht, es zu reduzieren auf Moralität. Weil es ein Mensch ist, ist es unendlich viel mehr als der Anwendungsfall des ethisch Allgemeinen. Ist nicht nur ein Exemplar dessen, was für alle und für jedermann gilt. Es ist eine eigene Person mit eigenen Gefühlen, einem eigenen Entwicklungsweg, einer eigenen Persönlichkeit und der gerecht zu werden, in ihrer Not auch, in ihren Verwirrungen, wäre die eigentliche Leistung menschlicher Begegnung. Setzen Sie nur das Allerärgste, vielleicht als eine kleine Provokation auch für die Diskussion nachher, jemand wird straffällig in einem Sinn, der sehr schwer wiegt, der den Bereich des Kriminellen streift. Sagen wir es geradeaus, er wird zu einem Verbrecher. Er fügt anderen Menschen erhebliches Unrecht zu. Strafrechtlich wird er verurteilt, lange Jahre hinter Gittern zu sitzen. Hört er aber deswegen auf, ein Mensch zu sein? Steht zu erwarten, dass die Isolation von menschlichen Kontakten hinter Gittern aus ihm einen besseren Menschen macht? Die Frage bleibt offen. Was ging in ihm vor sich? An einer wichtigen Stelle, am Ende seiner ganzen öffentlichen Botschaft, wird Jesus im 25. Kapitel des Matthäusevangeliums einmal andeuten. Eine entscheidende Frage an uns lautet, ob es uns vergönnt und gegeben gewesen sei, Gefangene zu befreien. Wie wir die Schiebetüre der Sicherheitsverwahrung geöffnet hätten, seelisch wie äußerlich. Mit anderen Worten, je schlimmer das ist, was Menschen tun, desto sicherer geschieht es nicht in Freiheit. Desto verlorener ist ihre Seele. Desto mehr ruft alles danach, dass man die Schranken überwindet und auf sie zugeht. Und das jetzt ist im ganzen Kern die Botschaft, die Jesus in diese Welt bringen wollte. Antwortet auf das Böse nicht mit Bösem. Es ist eine Weisheit, die sie im antiken Griechenland schon im 5. Jahrhundert lernen konnten bei den Weisen Sokrates. Man sollte das Böse nicht zu überwinden suchen, durch die Zufügung eines noch stärkeren Übels, sondern man sollte finden, dass Unrecht erleiden besser ist als Unrecht tun. Und auch das Böse selber, weil der Täter schon ein Leidender ist, so antworten, dass er beginnt, sich selber zu verstehen und dem Verstehen sich zu läutern und dadurch zurückgegeben wird der Einheit mit den Menschen ringsum. Viel später konnte Mahatma Gandhi einmal sagen, Auge um Auge, das bedeutet, dass am Ende alle blind sind. Was nützt es denn, dem Bösen die Zufügung strafweise verhängten neuen Bösens hinzuzusetzen, außer dass man alle Übel noch vermehrt. Jesus konnte sogar sagen, wer auf die eine Wange schlägt, dem sollte man die andere hinhalten. Reagiert nicht auf das Böse, nicht auf derselben Ebene. Es kann sein, ihr vermeint im Namen Gottes, im Namen des Guten, das Böse zu bekämpfen, den Satan womöglich zurückzudrängen in die Hölle, aber ihr werdet damit die Erde selber nur in eine dauernde Hölle verwandeln. Es gibt keinen anderen Weg gegen das Böse, als es zu begreifen in seinen Tragödien, in seiner Not. Und so im Neuen Testament sehen Sie Jesus auftreten. Es ist der Punkt, der auf Leben und Tod sein gesamtes Bemühen in relativ sehr kurzer Zeit zwischen ein, zwei Jahren öffentlichen Wirkens herausfordern wird. Wie geht man um mit den scheinbar Gescheiterten, mit den moralisch nicht in Ordnung befindlichen, mit den sogenannten Sündern, ein Begriff, den wir so nicht haben. Aber wir könnten sämtliche Begriffe aus dem Raum des Asozialen hinzufügen, um zu begreifen, was Jesus wollte. Die da draußen sind nicht freiwillig da draußen. Sie sind weggedrängt worden, vielleicht schon als Kinder. Man hat sie mit Füßen getreten, kaum dass sie erwachsen werden wollten. Man hat sie gemieden, weil man fand, so kann man sie nicht lieben. Und womöglich fanden das schon die Eltern, die Lehrer, der Spieß auf dem Kasernenhof, der Meister bei der Lehre, alle fanden so. Und dann sitzen sie da, wo sie jetzt sitzen, niemand, weil er so gewünscht hätte. Die Verlorenen haben sich verloren. Aber wer von ihnen wartete nicht darauf, dass jemand käme, sie zu suchen? Es ist die Evidenz Jesu, dass wenn Religion irgendeinen Wert hat unter Menschen, er in nichts anderem bestehen wird, als zu glauben, dass Gott jeden Menschen liebt, sonst hätte er ihn nicht geschaffen. Und die ganze Lehre von der Schöpfung wäre völlig überflüssig. Wenn aber Gott wirklich diesen Menschen will, ja, was für ein Recht hätten dann wir unter Menschen, ihn nicht zu wollen? Wer es wirklich zu glauben, Gott würde scheitern an dem, was Menschen tun? Er möchte, dass sie glücklich sind, aber nun sind sie unglücklich und Gott gibt sich damit zufrieden. Er will, dass wir als Menschen denen nachgehen, jenseits der Mauern, hinter den Barrieren. Das wäre an Gott zu glauben, im Sinne Jesu. Ein Stückchen abstrakt formuliert haben wir dabei die ganze Eigenart des sogenannten Christlichen. Und ein deutliches Moment zu verstehen, was in diesen Tagen äußerlich sich vorbereitet und innerlich so ferngerückt erscheint. Wir begreifen, dass die Sache Jesu am einfachsten sich erläutern lässt, wenn wir sie eine therapeutische nennen. Mit einem theologischen Begriff müssten wir jetzt reden davon, das Christentum, das sich auf Jesus beruft, sei eine Erlösungsreligion. Religion sonst, wie das Judentum, aus dem Jesus kommt, der Islam, der sich auf die Bibel beruft, glauben, dass es völlig genügt, hinter allen Gesetzen, die für Menschen erlassen wurden, Gott selber als Gesetzgeber zu erkennen. Dann gelten die Verordnungen absolut. Dann haben wir das mosaische Gesetz, dann haben wir die Scharia, dann haben wir eine heilige Ordnung, die für Menschen in letzter Verpflichtung auferlegt ist. Nichts in all den Bestimmungen müsste falsch sein. Entscheidend ist, dass Menschen sich nicht reduzieren lassen dürfen auf die Pflichterfüllung der richtigen Gesetze, schon weil sie es in der Form gar nicht können. Würden Eltern, würden Lehrer nur dastehen und sagen, ich erwarte, dass du das Richtige tust, dass du ordentlich lernst, dass du tüchtig wirst, dass du erfolgreich wirst, hätten wir eine sichere Erziehung zur Zwangsneurose. Einen ständig kasernierten Willen, angepeitscht von Strafdrohungen, eiserner Zensur, und wir hätten eine gespaltene Persönlichkeit, in deren Hintergrund eine unendliche Triebwelt verschlossen bleibt. lauernd auf die Fugen, durch die sie ihn durchbrechen kann zur Wirklichkeit. Eine verängstigte Form der Seele, auf der Flucht vor sich selber in immer neue Anpassungsversuche an die Standards der Gesellschaft draußen und immer scheiternd, weil nie ganz, nie geschlossen als Persönlichkeit. Wie sollten solche Menschen je hinfinden zu dem, was wir Liebe nennen? Nebenbei gesagt, zu diesem tiefsten aller menschlichen Gefühle. Könnte man wirklich glauben, dass man mit moralischer Zensur das Herz eines Menschen ordnen würde? Dass es mit Pflicht zu gebieten wäre, das musst du lieben, den musst du lieben und den nicht? In einem kleinen Märchen aus Tausend und einer Nacht sagt jemand einmal, wer nicht imstande ist, die Seele von Liebenden zu heilen, sollte nicht zu ihnen sprechen von Geboten und Moralen. Die griechischen Mythen konnten immer wieder davon erzählen, wie unser eigenes Herz zum Kampfplatz wird, der streitenden Götter, Artemis und Aphrodite beispielsweise, die Jagdgöttin und die Liebesgöttin, und wie dazwischen zu vermitteln wäre, wer von außen könnte das verfügen? Nur in der Liebe lernt man die Liebe. Nur im Vertrauen das Vertrauen. Aber die Auffassung Jesu war daran gebunden, wir müssen den Umgang von Menschen rein definiert im Raum der Gesellschaft überschreiten, um ein neues Prinzip zur Vermenschlichung von allem zu finden. Das ist, was er Gott nannte, eine unbedingte Liebe, eine absolute Zuwendung. Die Zuversicht einer Berechtigung, die schon darin liegt, dass es uns gibt. Wenn Sie es ein Stückchen komplizierter, aber richtig ausdrücken wollen, müssten Sie sagen, Jesus ging von der Menschenwelt hinauf zum Himmel und kam von dort zurück in diese Welt und brachte uns bei, alles zu sehen mit den Augen Gottes, völlig neu. In einer Form, auf die wir nie mehr kennen. Ohne den Mann aus Nazareth, der es uns vorgelegt hat. Wie geht man hinein in das Böse, um es zu überwinden, indem man es umarmt, statt auspeitscht? Indem man es an sich drückt, statt wegstößt? Indem man es wärmt, statt in die Kälte schickt? Alles ist gebunden an dieses Wissen um die Hilfsbedürftigkeit von Menschen. Buchstäblich um ihre Erlösungsbedürftigkeit. Sie können bibeltheologisch dafür die Lehre von der Erbsünde einsetzen, etwas, das sehr fremd geworden ist, selbst für diejenigen, die im Christentum noch irgendwie aufgewachsen sind. Wollten wir die komplizierte Lehre vom Sündenfall von Adam und Eva, vom verlorenen Paradies, so übersetzen, dass sie für jeden Menschen Gültigkeit hat, mal außerhalb der Lehrtradition kirchlicher Überlieferungen steht, müssten wir simpel sagen, Menschen, die in Angst sind, können nicht gut sein. Menschen, die sich selber verstoßen fühlen, können nicht lieben. Menschen, die sich verwünscht fühlen und wie verflucht vorkommen, werden keine andere Möglichkeit haben, als voller Gram und Grimm sich durch den Tag zu quälen. Und schon sind sie bei den Geschichten auf den Anfangsseiten der Bibel selber. Die Erzählung von Kain und Abel. Es ist die Schlüsselgeschichte eigentlich von allem. Deshalb auf den Anfangsseiten der Bibel. Wie leben wir ohne einen bejahenden Hintergrund? Sie können sagen, warum muss dauernd die Rede sein von Gott? Dieser Tage noch schrieb mir jemand, ich sei als Philosoph ja sehr brauchbar und er schätzte mich über alles, aber ich sollte doch endlich sagen, es gäbe überhaupt kein Gott. Und warum sollte man dauernd glauben an etwas, das man nur wünscht? Also konnte ich dem Mann nur schreiben und sagen, gerade als Philosoph und wenn Sie sie nicht geschätzt haben für irgendetwas, was Sie gefunden hätten in meinen Büchern, muss ich es verstärken. Ohne Gott wären die Menschen Verlorene. Dafür sie Gott ein Fremdwort ist, sogar ein Kampfbegriff, da sie ihn verwechseln mit allen Assoziationen, die sie nicht wünschen. drücke ich mich so aus, dass es vielleicht für jeden evident wird, ohne eine absolute Zuwendung kann ein Mensch nicht wirklich Mensch sein. So simpel ist es. Der Ursprung dieser absoluten Zuwendung aber kann nicht die Natur sein. Es macht keinen Sinn zu erklären, wir identifizieren Gott als den großen Gang der Natur, als das Weltgesetz, nehmen ihn als die Weltvernunft, die alles organisiert. Wir setzen die Physik oder die Quantenmechanik ran und die erklärt uns, warum es die Welt gibt und Gott. Mag sein, die Entstehung des Kosmos ließe sich so begründen. Warum es uns als Personen gibt, lässt sich auf die Weise überhaupt nicht begründen. Denn es bleibt die Kernfrage. Wir wollen nicht wissen, warum kausal wir in dieser Welt sind. Wir wollen wissen, mit welcher Berechtigung wir existieren, wozu wir existieren. Und das sagt uns kein Naturgesetz von draußen. Kein Naturgesetz kann die Zufälligkeit begründen, die wir als Individuen darstellen. Natürlich kausal, wie wir entstanden sind, lässt sich biologisch beschreiben. Wir als Individualität werden mit keiner Naturwissenschaft beschrieben. Da existiert ein Kontingenzraum, der sich nicht schließen lässt. In dem aber sind wir wesentlich Subjekt. Und dieser Raum lässt sich nur durch eine Bejahung schließen, die sagt, ich möchte, dass du bist, und zwar im Absoluten. Alle Eltern können das nur sehr relativ, sehr gemäßigt vermitteln, mit ihrem guten Willen, der sehr störbar ist und situationsabhängig. Wir setzen es aber absolut. Was machen Menschen, die das nicht sehen können, wie in der Geschichte von Kain und Abel? Sie werden genau das tun, was in unserer Gesellschaft das kleine Einmaleins schon für die ganz Kleinen ist. Da wir eigentlich nicht berechtigt sind zu leben, müssen wir uns nützlich machen. Und das geht nur, indem wir Opfer bringen. Indem wir das Beste produzieren, was wir können, und legen es denn auf den Altar eines maßlosen Gottes. In der Antike des Gottes Baal, des Gottes der Fruchtbarkeit. Heute für den Gott des Kapitals, wir können nicht genügend opfern. Uns selber, unsere Kinder, alles. Wann würden wir wirklich leben? Wir leben, um zu arbeiten, aber was wir dann Arbeit nennen und was wir wie selbstverständlich akzeptieren, ist entfremdete Arbeit für die allermeisten. Sinnlose Arbeit. Fernab der eigentlichen Ziele für unser persönlich gestaltetes Leben, etwas, das uns aufgezwungen wird, um am Ende die Existenzsicherung finanziell zu erreichen, die Lohngüte. Und die sollen wir gleich wieder in die Geschäfte tragen, damit der Waren- und Geldkreislauf in die Zirkulation kommt. Meint man uns damit? An keiner Stelle. Im Gegenteil. Das Gefühl, dass wir unberechtigt sind und nie genügend leisten, setzt uns in tödliche Divergenz und aggressive Spannung zu den Menschen an unserer Lebensseite. Der andere könnte genauso gut oder noch besser werden als wir selber. Und schon sind sie in der Geschichte von Kain und Abel, der Erzählung, wie ein Mensch, der eben noch der grausamen Gottheit opfert, zum Mörder an seinem Bruder wird. Von solchen Geschichten ausgehend begreifen Sie die Botschaft Jesu. Es wäre dringend nötig, in das Herz eines jeden Menschen ein Vertrauen zu setzen, er sei gemeint. Er müsste nicht erst das absolut Nützliche geleistet haben. Ärger noch, er könnte sogar etwas gründlich falsch gemacht haben. Er würde nicht aufgewählt, umfangen zu sein von einer Liebe, die ihn nie verloren gibt und verstoßen wird. Alles, was Sie vom Christentum begreifen müssten, läge in diesem Ansatz. Menschen, die in Angst sind, sind nicht frei für das Gute. Menschen, die in sich zerspalten sind, können nicht sich so entscheiden, dass sie mit den äußeren Normen zweifelsfrei in Einklang kämen. Sie können nur reichen zu einer Identität in sich selber und damit zu ihrer Freiheit, wenn sie fühlen dürfen, dass sie berechtigt sind zu leben, erwünscht sind zu sein, dass sie ein unendliches Geschenk sind und etwas mitzuteilen haben, das nur sie den ganzen Weltall sagen können. Es ist nicht mehr schwer, paradoxerweise von diesem Ansatz her, nicht nur zu erläutern, was die Religion in ihrem Schöpfungsglauben und jetzt in ihrem Erlösungsglauben sagen möchte. Wir haben die Lehre davon, dass Gott die Welt gemacht hat, sehr in Verwirrung gebracht, indem wir sie immer wieder in Vergleich zu den Naturwissenschaften gesetzt haben. Im Bibelgürtel von Amerika, South Carolina, Louisiana oder wo Sie wollen, ist das bis heute immer noch die Alternativfrage. Glaubst du an den Urknall oder an die Schöpfung Gottes? Glaubst du an Darwins Evolution oder an die Vorsehung Gottes? Entweder oder. Und wir kriegen es nicht zusammen. Das Problem liegt darin, dass die Welt so aussieht, wie sie ist, weit entfernt von der Erwartung, sie sei das Ergebnis eines guten, wohlmeinenden Gottes. Das Bild, das wir von Gott entwerfen, gerade im Sinne Jesu, taucht überhaupt nicht die Welt äußerlich in ihren kausalen Zusammenhängen zu erklären. Das kann Charles Darwin besser. Um das Paradox simpel zu entwerfen, die Theologen haben sich einfallen lassen, das sogenannte Böse, das Leidvolle, die Tragödien in der Welt zu interpretieren mit dem Teufel, einem Gegenwillen zu Gott. Das lernen unsere Kinder noch in Religion. Die Stunde drauf, eine große Befreiung in Biologie, erfahren sie, dass das sogenannte Böse, die Tragödien, sich nicht ergeben aus dem Widerspruch zu etwas Gutem, sondern lediglich aus den Folgen eines chaotischen Grundzustandes, der sich nur stufenweise überwinden lässt und immer wieder seine Preise einfordert. Die Evolution hat keine Richtung, sie hat Ergebnisse. Sie zielt nicht, sie findet, sie arbeitet nicht mit Bewusstsein im Voraus, sondern sie experimentiert und wählt nach den Gesetzen des Zufalls aus. Dadurch erklären sich die Ungeheuerlichkeiten, die Grausamkeiten. Plötzlich scheint Gott wie widerlegt. Es sei denn, sie führen ihn im Sinne Jesu ein, nicht zur Welterklärung. Das konnten die antiken Griechen besser und das können die Naturwissenschaftler heute sehr viel besser. Gott brauchen wir nicht als Erklärungsprinzip der Physik oder der Biologie. Wir brauchen ihn, um als Menschen zu leben, um eine Grundlage zu finden für all das, was die ganze Welt uns sonst nicht sagen kann. Wir als Individuen seien etwas, das wir vorgebracht wurde, auf dem Hintergrund einer persönlichen Liebe, die möchte, dass wir sind. Nur das hilft uns aus der Angst, der Zerbrochenheit, aus den Widersprüchen, ist die Befreiung, die wir brauchen. Und nun finden Sie gerade in diesen Tagen eine Fülle von Bildern, die wir recht verstehen würden, weil sie nicht durch das kirchliche Dogma den allermeisten entfremdet wurden. Ich wage zu sprechen von den Bildern der Weihnacht und möchte versuchen, heute Abend sie so zu erklären, dass jeder sie verstünde, als Ausdruck von etwas, das ihn angeht und in gewissem Sinne für ihn notwendig ist. Die gewöhnliche Erklärung des kirchlichen Dogmas lautet, dass am Weihnachtsabend Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um durch den Tod am Kreuz uns von den Sünden zu erlösen. Sein Sohn ist die zweite Person der dreifaltigen Gottheit, gezeugt vom Heiligen Geist in der Jungfrau Maria. Das alles sind so viele Schwierigkeiten, dass Sie davor kapitulieren werden, denn wir haben jetzt einen Christus, der in zwei Naturen, einer menschlichen und göttlichen, in seiner göttlichen Person eins geworden ist, aber die eine göttliche Person ist eine von drei göttlichen Personen, die eins ist in einem göttlichen Wesen. Das unterscheidet das Christentum in der Tat von allen anderen Religionen, auch vom Judentum, aus dem Jesus kam. Und ich behaupte schlicht, um mich selber zu legitimieren, Jesus hätte das nicht verstanden, er hätte es nicht gewollt. Das wäre...